uns heute Nachmittag weiterlesen im Buch Micha. Wir sind schon bis Kapitel 3 gekommen und es gibt dann nur noch 4 weitere Kapitel. Das ist schon mal hoffnungsvoll. Lassen Sie uns doch hineinschauen in dieses Kapitel 3 und Sie werden merken, wie da 3 Abschnitte drin sind, die aufeinander aufbauen bis zu einem Höhepunkt im letzten Vers. Ich lese zunächst einmal im Kapitel 3 die Verse 1 bis 12 und lesen Sie doch einfach mit. Und ich sprach: Hört doch, ihr Häupter im Haus Jakob und ihr Herren im Hause Israel, ihr solltet die sein, die das Recht kennen. Aber ihr hasst das Gute, ihr liebt das Arge, ihr schindet ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen und fresst das Fleisch meines Volkes. Und wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt, zerbrecht ihr ihnen auch die Knochen. Ihr zerlegt es wie in einen Topf und wie Fleisch in einen Kessel. Darum, wenn ihr nun zum Herrn schreit, wird er euch nicht erhören, sondern wird sein Angesicht vor euch verbergen zur selben Zeit, wie ihr mit eurem bösen Treiben verdient habt. Nächster Abschnitt, Vers 5. So spricht der Herr gegen die Propheten, die mein Volk verführen, die da predigen, es werde gut gehen, wenn man ihnen zu fressen gibt. Wer ihnen aber nichts ins Maul gibt, dem predigen sie, es werde ein Krieg kommen. Darum soll euch die Nacht ohne Gesichte sein und die Finsternis ohne Wahrsagung. Die Sonne soll über den Propheten untergehen und der Tag über ihnen finster werden. Und die Seher sollen zu Schanden werden, die Wahrsager zu Spott. Sie müssen alle ihren Bart verhüllen, weil kein Gotteswort da sein wird. Ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, voll Recht und Stärke, dass ich Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann. Dritter Abschnitt. So hört doch ihr, ihr Häupter im Hause Jakob, und ihr Herren im Hause Israel, die ihr das Recht verabscheut und alles, was gerade ist, krumm macht, die ihr Zion mit Blut baut und Jerusalem mit Unrecht, seine Häupter richten für Geschenke, seine Priester lehren für Lohn und seine Propheten wahrsagen für Geld und euch dennoch auf den Herrn verlasst und sprecht: Ist der Herr nicht unter uns? Es kann uns kein Unglück kommen. Darum wird Zion um euretwillen wie ein Acker gepflügt werden. Und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Wir steigen direkt ein und Sie haben es gemerkt, dieses längere Kapitel besteht aus 3 Anklagereden, die sich steigern bis zu einem Finale in Vers 12, die Spitzenaussage, die dann sozusagen einem Hören und Sehen vergehen lässt. 3 Anklagereden, und da geht es zunächst um die Häupter, im ersten Abschnitt. Häupter sind alle die Menschen, die irgendwie irgendeine Verantwortung tragen, im weitesten Sinne. Also auf der kommunalen Ebene oder auf der Landesebene, einfach Häupter, die irgendwo Verantwortung tragen, ganz weit gefasst. Dann in einem zweiten Abschnitt, Vers 5 bis 8, ist die Rede von den Propheten. Da wollen wir mal drauf hinhören und Acht geben. Und dann steigert es sich, Vers 9 bis 12, gegen die Häupter, Priester und Propheten. Sie haben es vielleicht schon wahrgenommen, wenn man diesen Abschnitt liest. Alle 3 Gruppen haben eine gemeinsame Krankheit. Das ist die Krankheit, die man auch etwas salopp Moos und die Propheten nennen könnte. Sie lieben das Geld. Sie lieben das Geld mehr als ihr Amt und mehr als die Gerechtigkeit, für die sie eintreten sollten. Gott zieht Bilanz, Vers 12, und zieht ein Ende unter die Geschichte Israels. Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird zu einer wilden Ackerfläche, verwilderten Ackerfläche, und wenn die Stadt zerstört wird, heißt das, dass auch das Königtum abgesägt wird wie ein Baum und fällt, und damit ist die Geschichte Israels erst einmal zu Ende. Man muss das mal in der ganzen Schärfe hören, was hier steht. Aber jetzt fangen wir mal vorne an, Vers 1. Da steht, und ich sprach. Was heißt denn das? Das heißt, dass Micha sich selber zitiert. Und ich sprach. Und zwar ist davon die Rede, dass er, ja, seine Prophetenrede schon mal überliefert hat. Hat er sie aufgeschrieben? Hat er sie einem Prophetenschüler diktiert? Das wissen wir nicht. Die Entstehung des Micha-Buches können wir nicht gut rekonstruieren. Wir haben heute das Endergebnis und das reicht ja auch. Das ist auch wirklich genug. Es hat eine Geschichte, eine Entstehungsgeschichte. Er sagt, ich sagte doch einmal damals und ich sprach. Jesaja hat seine Worte zum Teil Schülern diktiert, ihnen anvertraut. Die schriftliche Form der Prophetenworte hatte einen hohen Stellenwert, die diente sozusagen juristisch als Zeuge. Wenn später einmal das tatsächlich eintrifft, konnte man gegenlesen und tatsächlich in diesen überlieferten Schriften der Propheten wahrnehmen, was sie damals gesagt haben. Also die schriftliche Fixierung hat eine besondere Bedeutung als Zeugnis. So weit, so kurz. Vers 2, ihr Herren, ihr Häupter im Haus da, Israel, ihr solltet die sein, die das Recht kennen. Es sind Verantwortungsträger im weitesten Sinn und ihre Aufgabe ist es, ihnen ist das Recht anvertraut. Das heißt, das Recht sollten sie a. kennen, b. anerkennen, das ist ja noch was anderes, und c. auch durchsetzen. Was nützt mir ein Recht, das ich kenne, das aber nicht angewendet wird? Ein zahnloser Tiger. Das Recht, das ist sozusagen die gottgewollte Grundordnung, die das ganze Leben regelt und Maßstäbe setzt. Und dieses Recht in Israel ist göttlicher Herkunft, göttlichen Ursprungs. Das Recht zu kennen, durchzusetzen, das Recht ist zutiefst und zuletzt von Gott. Es ist etwas Heiliges. Auch wenn natürlich in diesem Recht Erfahrungswerte verarbeitet sind, ein Stück Gewohnheitsrecht. Und den Verantwortlichen im Alten Testament und darüber hinaus bis heute wird eingeschärft, unparteiisch zu sein. Im zweiten Buch Mose, Kapitel, ich glaube, 22 oder sowas steht, die Rechtsprechung handhaben, die sollen den Geringen nicht bevorzugen, nach dem Motto, der Arme hat grundsätzlich immer Recht, also der Mitleidsfaktor. Die sollen sich auch nicht von einer bedeutenden Persönlichkeit beeindrucken lassen oder gar bestechen. Objektivität, Unparteiischkeit nach beiden Seiten. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, das ist eine schwierige Aufgabe. Das ist nicht von Pappe. Das Recht darf nicht gebeugt werden, das heißt mit Macht und Tücke sozusagen angepasst, den Wünschen angepasst. Also in unserer Gesellschaft würden wir sagen, alle, die irgendwie in der Rechtsprechung, der Justiz, der sozialen Arbeit, der Bildung, alle den Menschen anvertraut sind. Micha fasst diesen Begriff sehr weit. Und hier lesen wir die schockierende Aussage, dass das Gegenteil geschieht. Vers 2, ihr hasst das Gute und liebt das Arge. Ja, Moment, habe ich denn hier Personen vor mir, die sagen, was werde ich dann werden? Am besten mal Gangster, Verbrecher. Nein, natürlich nicht. Subjektiv sind das alles gute Gestalten, aber mit ihrer Lebenspraxis und Urteilspraxis vertreten sie faktisch die Tatsache, dass man das Recht auch so ein bisschen biegen und drehen und wenden kann. Es geht also nicht um die persönliche Einstellung, sondern um die faktische Taten, die da geschehen. Und die illustriert Micha mit einem ganz drastischen Vergleich, mit dem eines Metzgers. Wie sagt man hier, Schlachter, Metzger oder sonst was? Schlachter? Metzger, gut. Ich bin einmal irgendwo durch Deutschland gefahren, durch ein Dorf, ich verrate Ihnen nicht welches, und am Rand stand ein Schild Metzgerei Opfer. Ich werde es nie vergessen. Ich sage auch nicht, in welchem Dorf es war. Die können ja nichts dafür. Metzgerei. Was tut ein Metzger? Naja, er schlachtet das Tier. Sie haben vielleicht noch früher zu Hause geschlachtet, nicht? Ich kann mich noch als Kind erinnern, wenn so die Schweine geschlachtet wurden und bekam als Kind das Schlamperwürstchen so um den Hals gelegt. So die Besonderheit. Ich kann mich noch erinnern, wie auch die Mutter mich rüberschickte über die Straße zu unserem Metzger, um so einen Pfund Knochen zu holen. Ja? Die wurden zusammen mit einer Suppe gekocht, die nannte sich quer durch den Garten. Von allem etwas. Und wenn diese Knochen verkocht waren, war wirklich nichts mehr drin und dran als Knochen. So, hier ist die Rede davon, ein Metzger, der schlachtet das Tier, häutet es, löst das Fleisch von den Knochen und so weiter. Und dann verkocht er sie, er verkauft das Fleisch. Aber der Punkt ist hier, dass diese Personen selber es verzehren. Sie sind Verzehrer, nicht Ernährer. Sie leben buchstäblich auf Kosten anderer, das ist der Vergleichspunkt. Und das ist nun sehr, sehr eine drastische Sprache. Menschen, die für Recht sorgen sollen, benehmen sich im negativen Sinne wie die Metzger. Wehe denen, schreibt Jesaja, die unrechte Gesetze machen, die unrechtes Urteil schreiben, um die Sache der Armen zu beugen, die Gewalt üben am Recht der Elenden, dass die Witwen ihr Raub und die Waisen ihre Beute werden. Natürlich können wir die Kulturen nicht eins zu eins vergleichen und wir haben ja in Deutschland ein hohes Maß an sozialer Verantwortung, an sozialer Gerechtigkeit, an sozialem Bewusstsein. Dass wir das haben, ist aber gewachsen auf dem Humusboden der christlichen Tradition. Das ist eine Frucht, die von dort her kommt. Und die Frage ist, sind wir dabei, vielleicht diese Tradition, diese Substanz zu verschleudern, zu verkaufen? Oder nehmen wir sie nach wie vor ernst? Ja, das alte Thema, wie ist denn das mit dem Recht der Ungeborenen auf ihr Leben? Ich will das jetzt gar nicht ausweiten und ich weiß auch von den schweren Konflikten, die dahinter stehen. Aber es gibt Menschengruppen, die haben in Deutschland und Europa keine Lobby. Können wir mal weiter drüber nachdenken. Hier steht aber in Vers 2, ihr fresst das Fleisch meines Volkes. Mein Volk heißt, dass, da meldet Gott seinen Besitz an, diese gehören mir. Und wie damit umgegangen wird, die Personen sind mir zutiefst Rechenschaft schuldig. Wir werden immer wieder daran erinnert, wir sind nicht autonom in dieser Welt, sondern wir schulden einer höheren Instanz Rechenschaft. Deswegen ist unsere Verfassung auch eingeleitet mit dem Bezug in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Ich finde das wirklich genau treffend ausgedrückt. So, mein Volk, dieses Volk gehört Gott. Und nun Vers 4 ist davon die Rede, es kommt mal ein Tag, an dem das Unheil hereinbricht und wenn ihr zum Herrn schreit, wird er euch nicht erhören. Und daher das Thema, wenn Gott schweigt. Liebe Brüder und Schwestern, wir alle kennen vielleicht Zeiten auch aus unserem Leben, wenn Gott schweigt und das muss nicht unbedingt damit zusammenhängen. Es gibt Zeiten, in denen bekommen wir nicht die Antwort, die wir suchen. Wir erleben einen Einschnitt. Da stirbt jemand dahin und wir fragen, warum und wieso jetzt und unter diesen Umständen und so früh. Und unser Herz ist verwundet, die Seele blutet. Und warum? Wir finden keine Antwort. Wir erleben auch dann und wann dieses Schweigen. Das ist ein anderes als das, wovon ich jetzt hier gerade rede und wovon Micha spricht. Hier ist die Rede von einer Generation, zu der Gott schweigt, der gegenüber Gott schweigt, weil sie sein Reden notorisch überhört haben. Lasst mich in Ruhe mit diesem Gott. Es gibt ein Schweigen, das nicht mehr antwortet auf die Reaktion auf die Stummheit. Die Gnadenstunde, sagte Betzel einmal, ist unerschöpflich, aber sie hat ihre Stunde. Gottes Gnade ist unerschöpflich, aber sie kommt uns nahe in der Heilsstunde. Nun, jeder von uns hat irgendwo die Verantwortung, Menschen Recht zukommen zu lassen, das Recht zu geben oder auch die Aufgabe, Menschen an einem bestehenden Messlatte zu prüfen. Wer Noten machen muss in der Prüfung, muss fragen, sind es 5 Punkte oder nicht? Ja? Ist die Prüfung bestanden oder nicht? Und da hilft auch nicht die Frage, ob es ein netter Mensch ist, sondern dem Menschen Recht angedeihen zu lassen nach beiden Seiten, das ist eine Herausforderung. Sie wissen genauso, wovon ich rede. Das ist die eine Seite. Hier kommt es vor, dass Gott schweigt, dass er auf die angstvollen Rufe nicht mehr reagiert, weil hier Menschen gesagt haben, lass mich in Ruhe. Und genau diese Bitte wird hier erfüllt. Diese Bitte wird erfüllt. Es sind sehr schockierende, ernsthafte Aussagen, die Micha an die Bevölkerung macht. Und Kapitel 1 bis 3 ist bis auf eine geringe Aussage eine solche Reihe von diesen Themen. So, das ist die eine Seite. Das Recht kennen heißt das Recht lieben und tun. Jetzt ist aber noch etwas anderes hier im Mittelpunkt, Vers 5 bis 8. Jetzt richtet er sich an die Propheten und da kommen wir auch ein bisschen zu dem Thema, das uns heute Nachmittag unter anderem auch beschäftigen soll. Das Stichwort lautet Frieden oder Krieg. Wovon spricht er denn? Er redet gegen die Propheten, die mein Volk verführen. Was heißt verführen? Faktisch. Unangenehme Worte Gottes werden in Watte gepackt oder unterschlagen. Damit aber wird der Hörer auch einer Möglichkeit beraubt, umzukehren. Denn der Prophet redet ja nicht als sozusagen als Alleinunterhalter, weil er es so schön findet, mal richtig Menschen so den Kopf zu waschen, sondern er warnt und stellt sich ja selber darunter, von Gottes Unheil zu reden. Heute Morgen von Gottes Zorn können wir nie als Referenten, sondern nur als Betroffene, indem ich mich selber auch da hinstelle und mir das auch gesagt sein lasse. Sonst werde ich zum Moralprediger. Netter Beruf, aber ich möchte am jüngsten Tag nicht mit diesem Beruf tituliert werden. Ja, Moralprediger, das sind die Leute, die Wasser predigen und Wein trinken. Sie führen mein Volk in die Irre, das heißt, dadurch, dass sie diese unbequeme Botschaft Gottes unterschlagen, berauben sie Menschen der Möglichkeit, darauf einzurasten, umzukehren, zu Gott in eine erneute, vergebene, gnadenvolle Beziehung zu kommen. Das ist zutiefst und so weit ihr Versagen. Aus welchem Motiv reden denn die Propheten hier? Hier ist es schlicht und einfach Eigennutz und Geldgier. Die predigen, es werde gut gehen, wenn man ihnen zu fressen gibt. Das ist eine etwas drastische Umschreibung. Im Alten Testament war es üblich, dem Propheten ein kleines Honorar zu bringen. Saul und sein Knecht wollen Samuel besuchen und fragen, bitte, wo sind denn die Eselinnen? 1. Samuel 9. Und dann fragen die sich, oh Mensch, haben wir denn ein bisschen Taschengeld dabei? Können wir ihm ein kleines Honorar geben? Der Knecht sagt, ich habe hier noch so ein kleines Stückchen. Okay, geht klar. Dass man dem Propheten ein kleines Honorar gibt, ist völlig in Ordnung. Aber was Micha hier anspricht, ist die Botschaft, die der Prophet nennt. Die hängt von der Höhe des Honorars ab. Ist das richtig satt und dicke, kriegt man eine gute Heilsbotschaft. Ist das Honorar zu knauserig, kriegt man den Krieg prophezeit. Das ist der Punkt. Sie passen, und das Motiv ist, gib mich. Das Motiv ist Habgier. Sie reden aus Eigennutz und Gewinnstreben. Paulus redet im Timotheusbrief davon und sagt, die Verkündigung des Wortes Gottes, die Frömmigkeit ist kein einträgliches Gewerbe. Wer ein einträgliches Gewerbe sucht, der soll doch von mir aus, was weiß ich, Börsenhändler werden oder so. Das sind ja alles gute Dinge und da seine erste Million machen. Aber die Verkündigung des Evangeliums ist dazu nicht geeignet. Menschen, die meinen, Frömmigkeit sei ein Gewerbe. Und genau das ist der Punkt. Die einen sind bestechlich, die Häupter und Rechtsprecher, die Propheten reden sozusagen dann gute Botschaft, wenn das Honorar stimmt oder man noch so ein bisschen was nachschiebt, und verfehlen ihre Berufung. Was geschieht denn nun? Vers 6 und 7. Vers 6 und 7. Da steht, die Nacht soll ohne Gesichte sein. Die Sonne soll über den Propheten untergehen. Das heißt, Gott entzieht ihnen seine Botschaft. Er redet nicht mehr mit ihnen. Und ein Prophet, der nichts zu sagen hat, ist wirklich eine traurige Gestalt. Ein Prophet, der seinen Bart verhüllen muss, das heißt, er zieht ein Tuch über seinen Bart aus Trauer und redet nichts mehr. Das ist eine wirklich traurige Figur. Es wird kein Gotteswort mehr da sein. Gott gibt die Gabe des Propheten im Alten Testament, aber er kann sie auch die Lizenz wieder entziehen, wenn der Betreffende das missbraucht. Und hier im scharfen Kontrast, Vers 8, das haben Sie sicher gelesen, redet Micha von sich. Wer das so im ersten Moment liest, der denkt, na, der hat aber ein gesundes Selbstbewusstsein, nicht wahr? Ich aber, sagt Micha, bin voll Kraft, voll Geist des Herrn, voll Recht und Stärke, dass ich Jakob seine Übertretung und Israel seine Sünde anzeigen kann. Nur eine oberflächliche Betrachtung würde sagen, der ist aber richtig, hat den Mund voll genommen. Menschen auf etwas hin anzusprechen, was schief läuft, das wissen Sie und ich, das ist keine Tätigkeit, mit der man den Nobelpreis verdienen kann. Das ist eine der undankbarsten Tätigkeiten. Sie wissen auch, so wie ich auch, wovon ich da rede. Menschen in aller Liebe und Freundlichkeit und deutlich zu machen, du bist auf dem falschen Dampfer, damit verdient man nun keine Preise. Dazu brauchen Sie wirklich Kraft von Gott. Denn wir alle haben eine Eigenschaft, wir haben Furcht vor Menschen. Die steckt uns tief in den Knochen. Ja? Furcht vor Menschen. Das hat mich sehr bewegt. Niemöller, das gebe ich einfach nur so ungefiltert weiter und das habe ich von Pastor Kemner einmal gehört. Niemöller erzählte, dass er im Zuge seiner Tätigkeit bei der Notkirche damals im Dritten Reich des Öfteren auch mal mit Hitler verhandeln musste. Und dann sagte er zu Kemner, weißt du, Heinrich, was mir wirklich nachträglich auf der Seele liegt? Ich habe ihn nie auf sein ewiges Heil angesprochen. Naja, bitte, hätte ich das gemacht, ich bezweifle es sehr. Wie hätten Sie reagiert? Also Sie verstehen, wir reden hier nicht als die guten Ratgeber, die sagen, so hättest du es besser gemacht. Aber dass ihm das durch den Kopf geht, da hat er die Gelegenheit, um ihn mal zu fragen, wie stehst du denn im Blick auf die Ewigkeit? Wir nehmen es einfach so zur Kenntnis. Ja, die Menschenfurcht, sie überwältigt uns und es ist auch wirklich eine riskante Geschichte. Deswegen brauchen wir dazu wirklich den Geist Gottes, Recht und Kraft, wie hier die Rede ist, um das anzuzeigen. Denn der Prophet sagt das, was er sagt, ja auch sich selbst. Der ist, wie gesagt, kein Moralprediger. Man sollte doch, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Das hätte mir meine Oma auch schon sagen können. Dazu braucht man nicht Prophet zu sein. Wir hören übrigens in diesem Selbstzeugnis, ich bin erfüllt vom Geist Jahwes, das ersetzt sozusagen die Berufungsgeschichte bei Micha. Die macht deutlich, den hat Gott berufen, er hat ihm seinen Geist gegeben. Dass er nun nicht aus sich selber hier groß palavert, sondern von Gott her etwas sagt. Ja, warum ist das prophetische Wort so wichtig, so unverzichtbar? Und die Frage stellt sich hier auch, gibt es denn heute noch Propheten wie Micha oder Jesaja? Ich glaube, dann nähern wir uns einer sehr wichtigen Frage. Wenn Sie mich so spitz auf Knopf fragen würden, würde ich erstens sagen, nein. Schlicht und einfach nein. Micha, Jesaja, nehmen Sie irgendeinen Propheten des Alten Testaments. Die waren Personen vergleichbar vielleicht im weitesten Sinne mit den Evangelisten, den vier Evangelisten in den Evangelien. Die haben die grundlegende Wahrheit, das Wort Gottes, ausgelegt, angewendet, von Gott her dem Volk verbindlich zugesagt. Und über die Botschaft eines Jesaja oder Micha gab es in diesem Sinne keine Diskussion. Die wurde auch nicht durch den netten Diskurs entdeckt. Das war verbindliche Ansage von Gott. Und so haben die vier Evangelien, die vier Evangelisten auch verbindlich gesagt, was Gott in Christus getan hat. Das ist wie ein Fundament. Das steht nicht zur Debatte. Also der Vergleich hinkt ein bisschen, weil das eine vor Christus war und das andere mit dem Kommen Christi. Jesus von Nazareth ist Gottes abschließende Botschaft an uns Menschen. All das, was damit zusammenhängt, er ist Gottes letztes Wort. Wenn wir das überhören, bricht das große Schweigen an. Die letzte Gottesoffenbarung, Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott vorzeiten auf vielerlei Weise geredet hat zu unseren Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Jesus Christus ist Gottes letztes Wort an uns. Und von daher bekomme ich keine neue, zusätzliche Botschaft. Erinnerungen an Jesus Christus, ich habe es gestern Abend erwähnt, lassen Sie es beiseite. Und es ist auch nicht umsonst, dass im letzten Kapitel der Bibel insgesamt dazu steht, füge bitte nichts hinzu zu diesen prophetischen Worten. Und dann ist es ja auch ein Abschluss zur Heiligen Schrift. Füg dem nichts hinzu, nimm auch nichts weg. Die Verse, die unbequem sind, die man vielleicht nicht versteht, lass es so stehen, wie es ist. Das ist doch eine klare Aussage. Denn immer wieder gibt es ja Strömungen, die behaupten, da könnte man den auferstandenen Christus zusätzlich hören. Was weiß ich, Jakob Lorber, Anfang des 20. Jahrhunderts, einige Jahre das universelle Leben, Gabriele Wittek in Würzburg und andere. Sie wollen die Bibel nicht ersetzen, aber ergänzen. Und wie gesagt, wenn Sie um ein schönes Blumenbeet einen Efeurand pflanzen und nicht aufpassen, deckt die Ihnen das Blumenbeet zu. Aber sagen Sie mal, gibt es nicht auch im Neuen Testament, 1. Korinther 14, so etwas wie eine prophetische Begabung? Wie könnte die denn aussehen? Erlauben Sie mir nur ein paar kurze Gedanken dazu. Das ist ja nicht der Schwerpunkt des Nachmittags. Auf der einen Seite ist Prophetie im Neuen Testament ein vollmächtiges Christuszeugnis. Wenn das fehlt, können Sie sich den Mund fusselig reden. Ein vollmächtiges Christuszeugnis und die Deutung der Gegenwart im Licht der Heiligen Schrift. Ich will Ihnen ein kleines Beispiel nennen. In der Apostelgeschichte steht, dass die Apostel verhaftet wurden. Sie haben gesagt, Jesus sei auferstanden, der Hohe Rat belegt sie mit Redeverbot. Kapitel 4. So, jetzt kommen sie zurück und erzählen das der Gemeinde. Die Gemeinde betet. Und was beten sie? Psalm 2. Prüfen Sie selber nach. Herr, du hast durch den Mund Davids gesagt, warum toben die Heiden, die Könige der Völker treten auf. Sie zitieren Psalm 2. Und jetzt kommt die Anwendung. Ja, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, Herodes und Pontius Pilatus. Sie betrachten ihre Situation im Licht von einem Schriftwort und bekommen darin Licht für den nächsten Schritt. Das ist im neutestamentlichen Sinne Prophetie. Nicht, dass einer sagt, dies und das wird geschehen, sondern es ist die Deutung der Gegenwart im Licht Gottes. Übrigens, der Schweizer Reformator Zwingli, Sie haben ihn gehört in Zürich, der Schweizer Reformator Zwingli hat 1525, schon lange her, eine interessierte Gemeindebibelstunde eingerichtet, so wie sie es hier auch haben. Die Pfarrer mussten teilnehmen, interessierte Gemeindeglieder durften teilnehmen und dann wurde Kapitel für Kapitel besprochen, gelesen, besprochen, überlegt, was bedeutet das heute. Und wissen Sie, wie die Institution hieß? Prophezei. Um deutlich zu machen, Schriftauslegung, Beleuchtung der Gegenwart im Licht von Gottes Wort, das ist es. Ganz nebenbei, aus dieser langen Arbeit ist auch die Zürcher Übersetzung hervorgegangen. Aber das jetzt nur ganz nebenbei. Ein solches Wort kann Menschen in der Gemeinde stärken, ermahnen, ermutigen, ja. Jawohl. Wer prophetisch redet, der redet den Menschen zur Erbauung, Ermahnung und Tröstung. Ab und zu kann auch mal vielleicht eine Ankündigung sein. Agabus sagt einmal, Paulus wird in Jerusalem verhaftet, jawohl. Aber die Entscheidung für Paulus, gehe ich jetzt nach Jerusalem oder nicht, nimmt ihm keiner ab. Darf ich Ihnen mal ein persönliches Beispiel erzählen? Und es ist auch nur ein Beispiel und mehr nicht, aber ich sage Ihnen mal, weil ich daran etwas entdeckt habe. Vor vielen Jahren hatte ich fürs Alte Testament fleißig gearbeitet und das interessierte mich auch nach meinem Studium und nach vielen Jahren im Beruf. Und ich dachte, es bot sich die Möglichkeit, eine Doktorarbeit zu schreiben. Doktorarbeit ist jetzt ganz am Rande, es ist nur das Beispiel, mit dem ich etwas illustriere. Oder in praktischer Theologie. So, mit dieser Grundentscheidung, und das ist ja eine Weichenstellung, bin ich zu meinem Seelsorger gefahren, dem verstorbenen Pfarrer Fritz Eichin in Hegelberg, bei Lörrach, also tief unten im Südbaden. Hab ihm gesagt, Bruder Eichin, ich habe folgende Option. Welche sollte ich denn wählen? Was raten Sie mir? Er war ein alter, weiser Mann und sagte, Bruder Dreizer, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und wenn ich es wüsste, darf ich es Ihnen nicht sagen, denn das müssen Sie selber wissen. Der war weise. Das heißt, er hat mir als Frager die Verantwortung nicht abgenommen. Das war keine prophetische Erpressung. Du musst das tun und wenn du das nicht tust, bist du dem Herrn ungehorsam und sowas. Nein, das müssen Sie selber wissen. Na gut, so saß ich nun da. Wir saßen in der Küche. Er saß hier am Küchentisch, ich hier. Und dann sagte er, ach, lassen Sie mich mal noch einen Moment still werden. Ich dachte, nanu, was ist denn jetzt los? Er wurde einen Moment still und sagte dann, merkwürdig, mir ist eine Frage gekommen. Sind die glaubenden Menschen im Alten Testament, sind die wiedergeboren gewesen oder nicht? Ich dachte, hallo, lieber Bruder, wie kommst du auf diese Idee? Ist doch gar nicht meine Frage. Und so ein bisschen flott sagte ich, ach klar, die waren wiedergeboren. Sagte er, da irren Sie sich aber, denken Sie das mal scharf durch. So, und damit war eine Frage geboren, was hat denn der Geist Gottes im Alten Testament bewirkt und was nicht? Und ich hatte das Thema für meine Doktorarbeit. Der Professor hat es nachher nur auf die Linguistik ein bisschen zu runtergeschnitten und so weiter. Wer will leugnen, dass das eine echt prophetische, von Gott geschenkte Weisung war? Ja? Aber verstehen Sie, da muss ich jetzt nicht erst ein Etikett dranhängen und sagen, jetzt habe ich eine Weisung für dich, sondern die erweist sich selbst. Von Gott geschenkte Worte, die wahr sind, die erweisen sich. Die muss ich nicht noch wahrer machen. Und an dieser Stelle, liebe Brüder und Schwestern, da würde ich sehr aufpassen, da geschieht manchmal etwas viel, na scharf gesagt, Schindluder, milde gesagt, Missbrauch. Aus dem Grunde auch meine etwas spitze Formulierung, die Gabe der Prophetie heute ist nicht ganz so häufig, wie sie vorkommt. Das ist nicht böswillig gemeint, aber es soll einfach deutlich machen, verwechsel es nicht. Und beraube den Menschen, mit dem du zu reden hast, nie seiner letzten Verantwortung. Denn die Entscheidung, gehe ich nach links oder nach rechts, die nimmt mir auch Gott nicht ab. Und ein anderer darf das auch nicht tun. Wenn ich zu jemandem sage, der hat mir klar gemacht, du wirst Missionar in Bora Bora. Das ist eine Inselwelt, die gibt es wirklich. Und er geht nicht hin. Moment, ist er jetzt Gott ungehorsam? Merken Sie, welche luftige Höhe und welcher Druck da aufgebaut wird? Ein guter Umgang damit belässt den anderen bei seiner freien Entscheidung, bei seiner Verantwortung. Ja, natürlich, es kann dann und wann auch mal eine Zusage sein und so weiter. Gott lässt sich in kein Schema pressen. Meine Frau berichtete, dass von ihrer Jungscharleiterin, alles schon lange her, als sie zur Bibelschule ging, haben ihr 5 Männer im Lauf der Bibelschulausbildung gesagt, mir hat Gott klar gemacht, dass du meine Frau wirst. 5 Männer. 5 Männer im Lauf der Jahre. Bei einer Frau, so nach meiner schlichten Rechnung, sind das 4 zu viel mindestens. Ja? Also, Entschuldigung, das sind alles so ein paar etwas schräge Beispiele, aber Sie verstehen, was ich damit sagen will. Seien Sie sorgfältig und eher mal ein Wort zu wenig als zu viel gesagt. Wir brauchen die Durchleuchtung unserer Gegenwart im Licht von Gottes Wort und zu fragen, was sagt uns das Wort Gottes für heute? Ja. Wir brauchen die Ermutigung, die Ermahnung, dass ein anderer mir mal ein bisschen so in die Rippen boxt. Das haben wir nötig. Aber bitte von Bruder zu Bruder, auf der Augenhöhe. Und da gibt es Menschen, die sind da besonders begnadet, andere zu ermutigen. Das ist eine schöne Sache. Deswegen, die Prophetie im Neuen Testament ist Aktualisierung des Wortes Gottes. Ermutigung. Und in eine bestimmte Situation hinein. Ziel des Prophetenwortes, und jetzt springe ich nochmal ins Alte Testament zurück, ist es, dass Menschen Gott begegnen. Mache dich auf, sagt Amos, und begegne deinem Gott. Wie kommt er dem Volk nahe? Durch das Wort der Propheten. Und wenn das nicht gehört wird, kommt er ihnen nahe durch die Sprache der historischen Tatsachen. Durch die Sprache der Steine, die zum Boden rutschen, wie wir es gestern Abend gehört haben. Und wenn Willkürherrschaft, Gewalt und Geld hier herrschen, die brechen jeder Gesellschaft das Genick. Das muss ich Ihnen nicht erzählen. Besonders dann, wenn sie mit einer frommen Selbsttäuschung gepaart sind. Der Herr ist in unserer Mitte, uns kann kein Böses geschehen. Diese Selbsttäuschung ist fast undurchdringlich. Und das, was ich schon einmal sagte, auch hier gilt es. Diese letzte Ansage, Vers 12, die Stadt Jerusalem wird in Trümmer gehen, das Königtum endet, der Tempel wird gepflügt. Das sind ja alles Worte, die Menschen abholen sollen, dass ihr Herz vielleicht doch noch erreicht wird. So, und jetzt fragen Sie, und wann kam denn die Erfüllung, wann kam denn der Showdown? Da gibt es eine ganz unglaubliche Stelle, im Propheten Jeremia. Wer mit reinschauen will, dem empfehle ich, lesen Sie mit mir mal Jeremia 26, Vers 18 folgende. Dass Jeremia diese Geschichte spielt 100 Jahre später, 100 Jahre nach Micha. Da wird erzählt, das sagen einige, Jeremia wird angeklagt, weil er gegen den Tempel was gesagt hat, er soll hingerichtet werden wegen Gotteslästerung und so weiter. Da steht zur Zeit Hiskia, sagen die Ältesten, ist doch mal ein Prophet gewesen, Micha von Moreshet. Und jetzt zitieren sie ihn, der sagte, so spricht der Herr, Zion wird wie ein Acker gepflügt werden, Jerusalem zum Steinhaufen, der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps. Sie zitieren just diesen Vers, diese letzte Aussage. Aber dann im Rückblick auf 100 Jahre sagen sie, doch ließ ihn Hiskia, der König von Juda, und das ganze Juda und so weiter nicht töten, den Propheten. Sie fürchteten den Herrn und flehten zu ihm. Da reute auch den Herrn das Übel, das er gegen sie geredet hatte und so weiter. Können Sie das vorstellen? Da wäre man doch ähnlich wie der Prophet Jona stinkesauer. Da sagt man so ein Unheil an und dann passiert es nicht. Und Jona steht da wie ein begossener Pudel. Er tat es nicht. Hiskia, denn ist Ihnen das aufgefallen in der Liste der Propheten und Priester und Ältesten? Eine Figur kommt nicht vor, das ist der König. Ja, in diesen Anklagereden. Hiskia hat es sich zu Herzen genommen. Er hat zu Gott um Gnade gefleht. Und Gott tat es nicht. 100 Jahre später, zur Zeit des Propheten Jeremia, landet diese Drohung neu. Und da kommt sie auch zur Erfüllung. Gott ist der Herr über seinem Wort. Ich will wachen, dass ich tue. Und er lässt es zu seiner Zeit kommen, nicht zu unserer Zeit. Wenn etwas da herausleuchtet, dann durch alle diese starken Bilder und starken Drohungen, es ist immer noch ein Ruf zur Umkehr, der uns in die Arme des lebendigen Gottes treiben will. Und Jesu letzte Worte in der Verkündigung sind die Worte, dass auch Jerusalem tatsächlich zerstört wird. Erinnern Sie sich daran. Die Klage über Jerusalem. Da wird das alles noch einmal gesammelt. Und die Propheten bleiben nicht im Regen stehen. Wir dürfen umkehren. Wir dürfen herauskommen aus unseren Löchern und Gottes Vergebung suchen und merken, wo ein Mensch das tut, öffnet er die Scheunentore seiner Liebe und Barmherzigkeit und fängt neu an. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.